Tusche, ich hätte letzte Woche Lotto spielen müssen. Bundu gecallt, Doppelpack. Harris gecallt, Doppelpack. Ich wurde noch für die beiden Jungs ausgelacht in meinem Einkaufswagen. Ich habe auch gecallt, 500 Punkte auf dich gut zu machen, mindestens. Es sind 609 geworden, Tusche, und ich bin so angezündet auf letzten beiden Spieltage. Ich habe so Bock, heute mit dir über Spieltag 31, nee, über Spieltag 32 zu sprechen.
Der und ist was aufgeregt, in den der Bursche, Alter.
Ey, ich bin so durch den Wind, Tusche. Das hat mich echt beflügelt, was letzte Woche passiert ist. Wir gehen rein, Spieltagssieger, Besieger, Zweitliga-Podcast, los geht's. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur zweiten Bundesliga. Powered by OneFootball. Tusche,
Anton!
Mein Wochenende war bombastisch. Meins, es war wirklich, wirklich gut. Wie war deins?
Meins war auch top, mein Schätzelein, ohne Scheiß. Und ich freue mich, dass du ja weiterhin gute Laune hast, ja? Und das ist genau das, was ich ja wollte. Dran schnuppern lassen und jetzt zustechen wie eine Kobra.
Sagst du, ein bisschen Leine geben und wieder anziehen so und wieder ein bisschen geben.
Und das raffst du halt nicht und das ist das Schöne. Ja? Und der Papa wird am Ende trotzdem vor dir landen, obwohl du einen unfassbaren Spieltag hattest. Und trotzdem nicht gewonnen hast. Das ist auch trotzdem hart, mein Schatzi.
Ich habe mir so in den Arsch gebissen und ich musste am Ende sagen, ich habe, glaube ich, 1465 Punkte gemacht und Bench, die Nase, hat einfach wieder 1500 rausgekellt. Krass. Der hatte einen Warnizek, der hatte einen Fabio Gruber, der hat wieder richtig gut Scorer mitgenommen und ich habe es mir am Sonntagmittag schon gedacht, ey, ich bin so gut gestartet. Ich war schon über 1000, glaube ich, vorm Sonntag. Wenn Bench mich jetzt wieder abfängt und ich wieder da die Moneten rauskelle am Montag, dann ärgert es mich wirklich. Aber ich muss das Positive sehen. Ich habe 609 Punkte auf dich gut gemacht. Bin jetzt noch 188 Punkte weg von dir. Also, da ist wirklich was passiert. Spieltagstipp habe ich auch gewonnen. Da steht es auf einmal 7-6. Für mich war es ein Wochenende. Wie gewaltig. Wie
geil! Mein Wochenende war auch toll, weil ich hatte frei, mein Schatz. Ich musste nicht arbeiten. Mhm. Ich konnte mit meiner Frau ein bisschen was unternehmen. Unser Kind war ja bei der Cheerleading-WM in Orlando. Deswegen haben wir mal ein bisschen Part-Time gehabt. Das war ganz cool, ein bisschen was erlebt. Und ich bin trotzdem, auch wenn du natürlich echt krass Punkte aufgeholt hast, mit meiner Punktzahl, die ich geholt habe, mit den Scorern, ich habe nicht in Summe nur zwei Scorer gehabt, Magdica kurzfristig ausgefallen. Schleuser nur von der Bank, bin ich ja, mit 800, wie viele Punkte? 830, glaube ich, echt noch mega
37,
zufrieden.
Ja.
Und ich weiß, wenn ich 11 habe, bin ich immer zwischen 800 und 1000 und du musst halt dann nochmal so einen Punkt, nochmal so einen Spieltag abruppen und das wird dir halt nicht gelingen. Und das ist, das weiß ich ja, ja. Und jetzt schupperst du dran, hast nochmal richtig Euphorie, das ist so geil, das ist so wie so, wenn du so 2-0 oder 3-0 führst, der Gegner kommt 3-2 ran und am Ende gewinnst du 6-2. Weil du weißt, komm, du hast ein bisschen locker lassen, dann hast du wieder angezogen. Und genauso ist es bei uns beiden.
Das werden wir sehen, Tusche. Das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr guter Dinge. Und ich habe mich vor der Folge auch gefragt, ob das die geilste Phase in Kickbase ist. Weil eigentlich ist ganz klassisch so die Sommerpause, wo du anfängst zu managen, dein Team baust, die Zulosung. Das, wo alle sagen, da macht es am meisten Spaß zu managen, Ideen zu haben. Aber gerade, wie es für mich an dem Wochenende gelaufen ist, sage ich, diese Phase, letzten 2-3 Wochen, wo es knistern, wo es um was geht, wo Tabellenplätze ausgemacht werden, die ist Bombe. Und ich bin ja eigentlich Löwen-Fan, aber ich glaube, so ein bisschen kann ich mich gerade mit dem Gefühl, was Bayern-Fans haben, wenn es Richtung Saisonende geht, an Freunden so, da merkst du, Champions League wird heiß, da geht's um was, da werden die Titel ausgespielt. In unserer Bundesliga-Runde bin ich gerade Erster, habe auch einen Widersacher, einen Rivalen, mit dem ich immer wieder schreibe. Er schreibt mir so, ja, du bist wie Arsenal, am Ende bottelst du es eh und dann kommt zurück, aber du bist wie Dortmund und wenn der Konkurrent mal was liegen lässt, dann kannst du nicht punkten und so. Also es ist schon geil, sich da bei Kickbase letzten Wochen richtig einen verbal mitzugeben und macht dann am Wochenende auch umso mehr Spaß.
Das ist ja der Kickbase-Sport, mein Schatz. Genau darum geht's und jetzt geht's bei uns beiden um nichts, außer unser eigenes Battle. Das Prestige zwischen uns beiden und das gibt halt trotzdem so viel Aufwind. Und du bist jetzt dran, du hast es wohl die ganze Rückrunde erzählt. Am Ende, mein Schatz, musst du es zu Ende bringen. Du musst es zu Ende bringen.
Du hast gerade gesagt, Tusche.
Und das ist das, worauf es drauf ankommt. Und da bin ich gespannt, ob du da bist.
Ich bin so da, Tusche, ich bin so präsent, ich kann dir sagen, wie präsent ich bin. Du hast gerade gesagt, bei uns beiden geht es um nichts, nur noch um Prestige. Ich bin noch 1000 Punkte weg vom Platz 3, Tusche.
Mann, jetzt hör doch auf, Alter, was du für eine Euphorie hast, so eine Wahrnehmung hast, da siehst du richtig, dass du richtig verblendet. Hat er mal einen Spieltag geil gepunktet und nicht mal gewonnen. Und jetzt denkt er, es reißt der die Kickback-Sportwelt ein. Also alle da draußen, die sehen und hören, ich glaube, da werden gerade so viele
übermütig
den Kopf schütteln und sagen, Onkel Tusch hat recht.
Aber ist ja alles Mathe, weißt du? Ja, ich habe 600 Punkte gut gemacht.
Ja, genauso wie mit deinem durchschnittlichen Punkt, Tabellenplätze. Das hat ja alles mit Mathe zu tun und das geht ja alles auf.
Ja. Naja, aber wenn ich an einem Spieltag 600 auf dich gut machen kann, dann kann ich ja an zwei Spieltagen auch 1000 auf Totti gut machen. Du machst jetzt
natürlich noch zwei Spieltage mit 1400 Punkte. Natürlich, 100%. Klar, logisch.
Ey, Tusche, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
Und trotzdem muss ich sagen, stark mit Bundo, den ich ja vor der Woche echt verpennt habe, ich Eierkopf, der natürlich dann wirklich, ich gucke so 0-2, auf einmal 2-2, ich gucke so rein, ich Bundo, es gibt es doch gar nicht, Alter, ja. Also du hast ja wirklich deine Arbeit gemacht, es kam auch wirklich, wie du es gesagt hast, aber das ist halt einmal in der Rückrunde und das passiert dir nicht nochmal und schon gar nicht dann ein zweites oder ein drittes Mal, nie im Leben. Keine Chance, das wissen wir beide. Trotzdem liebe ich deine Energie, deine Euphorie. Du warst die letzten Wochen echt sehr geknickt. Du bist dran. Und ab Spieltag 34. Ey, alle Aufstellung einsehbar. Ich bin im Studio in München, werde abgehen, weil es da Entscheidungen geben wird. Plus Kickbase-Sport. Und ich freue mich, wenn ich dir dann ein kleines Video aus dem Studio schicke. Oder einfach nur mache.
Ich werde am Ende das Lachen im Gesicht haben, Tusche, an Spieltag 34. Um nochmal kurz zu deinem Spieltag zu kommen.
Ja.
Du hast auch wirklich ein bisschen Pech gehabt. Vierter Platz, bin ich bei dir, war gut. 837 Punkte, war gut. Hätte besser sein können, nur zwei Scorer. Lasse Günther, auch unglaublich früh ausgewechselt worden. Hat, glaube ich, 60 Minuten gemacht, 144 Punkte. Wäre der 90 drauf geblieben, wären das 200 gewesen. Mit Schenk und Njai und Schleusner hast du zwar noch drei weitere im grüne Balkenbereich, aber sonst auch wirklich ein paar Mal Pech gehabt. So ein Rosenboom hätte auch beim 0-0-Sieg ehrlicherweise den grünen Balken mitnehmen können gegen Braunschweig. Maglica schon angesprochen und dass Müller natürlich minus 17 macht, ist ärgerlich, aber beim Elversberg-Spiel mit 5-1 da bei Paderborn auch ehrlicherweise folgerichtet, das kann schon mal passieren.
Ja.
Auf meiner Seite, Bundu, zwei Tore, bester Mann, habe ich abgegeben. Ich musste ja einen meiner Top-2-Spiele abgeben.
Sonntag hast du mich schon abgegeben.
Ja, ich war früh. Ich war früh, Tusche. Damit ich hier nicht Gefahr laufe, am Ende noch mal irgendwas zu vergessen.
Aber du hättest ja noch einmal Geld mitnehmen können oder hast du nach der Aufwertung verkauft?
Nee, ich hätte noch einmal Geld mitnehmen können. Aber brauche ich nicht, Tusche.
Natürlich. Das wäre Mr. Großkotz und das kam alles zurück. Karma ist
genau. Bitch. Zweiter Mann wäre Maxi Rohr. Maxi Rohr wollte ich aber behalten wegen der guten Rohpunkte. Hat jetzt noch zwei gute Spiele gegen Düsseldorf und gegen Preußen Münster. Also da noch mal zwei Dinger, wo Rohr nicht nur Rohpunkte, sondern auch ein Törchen nochmal machen könnte für mich.
Rohrpunkte.
Dementsprechend habe ich mir dafür Rohrpunkte und Torpunkte. So. Genau, habe mich dafür Bundu entschieden, der natürlich auch unfassbar gut gewesen ist. Ansonsten Rossi Palm mit Scorer, Terkelsen mit Scorer, Ulrich mit Bude, Schreiber mit zu Null. Bei mir ist wirklich viel zusammengelaufen. Eine Sache habe ich ja verkackt, Poremba auf die Bank gesetzt. Hätte ich den gestellt.
Wenn ein Winner und dann wärst du, glaube ich, fast an mir vorbei.
Ja,
wenn du für den richtigen ihn ausgetauscht hättest.
Genau. Hätte ich ihn für Bauer gestellt, was auch meine 50-50-Option gewesen wäre. Ich dachte mir aber vor dem Spiel, Paderborn gegen Elversberg, was machst du? Lieber Wahrscheinlichkeiten streuen, Bauer aufstellen und Rohr aufstellen, Poremba raus, 4 Rohpunkte wird es eh nicht geben. Und dann macht er einen Assist und 213 Zähler. Naja.
So gut.
Man kann es nicht wissen.
So gut.
Spieltagstipp habe ich gerade eben schon angesprochen, habe ich auch gewonnen. Wir waren aber ehrlicherweise beide gut. Alleine mit Tipps haben wir 11 und 14 Punkte gemacht. Karaman da natürlich ein paar mehr Zähler als dein Jai. Muss aber auch sagen, das war ein Almosentipp. Also ich hoffe, dass du mir diese Woche einen ordentlichen Torjäger entgegensetzt, weil nochmal so ein Geschenk möchte ich ungern annehmen.
Ich lasse meine Mitmenschen am Leben. Ich möchte, dass sie ein gutes Gefühl haben.
Sankt Dusche.
Und jetzt bist du da, genau, Sankt Dusche, jetzt bist du hier, du strahlst, du hast gute Laune und das ist das, was mich aber auch freut.
Sehr gut, schön, haben wir beide was davon.
So sieht's aus.
Wo wir hoffentlich auch beide was von haben, Tusche, ist von deinem Trio, wenn der ein oder andere noch auf dem Transfermarkt zu holen ist. Wer ist denn drin? Tusches Trio.
aktuell, also drin ist bei mir Fukuda, den muss ich setzen. KSC, ja. Auch wohl wissen, dass sie auswärts spielen. Paderborn nicht, oder?
Der KSC, ja, Paderborn auswärts,
hast recht. Bin ich Freitagabend selbst da. Hat ein Tor gemacht, schön. 142 Punkte und mit 330k im Kickback-Sport, wenn er auf dem Transfermarkt ist, einsacken, weil der Junge wird weiterhin spielen. Ich weiß gar nicht, ob er nur geliehen ist oder ob er 2 Jahre geliehen ist, ob er geliehen ist mit der Kaufoption, da muss ich gerade lügen. Oder ob der sogar fest verpflichtet ist von Gladbach. Ich glaube, dass er weiterhin spielen wird, weil Schleusner, den ich übrigens verkauft habe, einer meiner besten 4 Spieler, wohl wissen, dass ich aktuell keinen Stürmer habe. Aber Schleusner wird halt weiterhin nicht von der, nur von der Bank kommen, weil Schleusner ist klar, er wird den Verein verlassen. Und wenn Fukuda eh fest verpflichtet ist, gibst du den natürlich weiterhin die 2 Spiele. Er hat jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Spielen auch gescored. Deswegen ist Fukuda ein Spieler, den ich mir auf jeden Fall zulegen würde, wenn er auf dem Transfermarkt wäre. Möchtest du dazu was sagen?
Tusche, geile Info. Geile Info, dass du keinen Stürmer hast. Ich werde alles vom Transfermarkt löschen. Tetschi weg.
Ich bin gespannt.
Güler weg. Tusche, ich werde alles vom
Transfermarkt löschen. Das Gute ist, wir haben Dienstag früh 10.20 Uhr. Ey, da passiert noch so viel bis Freitag.
Pass mal auf, ich habe mich in der Anfang der Rückrunde mit meiner Bundesliga-Truppe zusammengetan und wir haben wirklich von Montag bis Freitag jeden Keeper vom Transfermarkt
gelöscht. Habe ich die Woche auch gemacht. In der Bundesliga-Gruppe, weil einer nicht hatte, der vorne war, hat trotzdem 1.300 Punkte gemacht. Und dann weiß er, wie das zurückkommt. Wir haben die Kohle rausgefeuert, natürlich.
Vor allem hat der Kollege damals, glaube ich, auch den letzten Keeper, den es noch gab, mit Olli Baumann, dann 2-3 Stunden vor dem Spieltagsbeginn noch vom Transfermarkt gemobst.
Ja, aber das ist ja schlecht von euch.
Ja, natürlich, aber man muss das probieren. Weißt du, man hat davor schon 6-7 Keeper runtergeholt, auch auf Baumann wieder geboten, da halt ein bisschen zu wenig geboten, Ticken zu geizig gewesen. Aber diesmal, Tusche, passiert mir das nicht.
Ich bin gespannt. Da freue ich mich jetzt schon. Und der Papa hat auch genug Geld. Brauchst du keine Angst haben. So, Fukuda, der erste, mein Schatzi. Der zweite ist ein Stürmer, Mokwa. Ich weiß gar nicht, ob der vergeben ist bei uns. Aber ein Tor geschossen, 148 Punkte von Elversberg mit 2,7 Millionen. Vom aktuellen Tabellenzweiten muss man einsacken. Gerade, was du gesagt hast, Düsseldorf, wo das ein ekliges Spiel werden kann für Elversberg. Aber gerade Preußen-Münster, auch da einsacken für 2,7 Millionen Starter bei einer Spitzenmannschaft in Liga 2, die immer Tore schießen, die immer nach vorne spielen. Absolutes Schnäppchen. Und Mokwa ist, glaube ich, nicht vergeben, oder, bei uns?
Ist bei Fabian Nürnberger, aber jemand, der so dringend einen Stürmer braucht, wie du, könnte ihm mal eine DM rüberschicken.
Das mache ich. Und der dritte im Bundesheer, Terkelsen, den hast ja du, glaube ich, ein Assist, 176 Punkte und 4,6 Millionen, auch ein Schnäppchen bei schon Mannschaft der Stunde. Kiel, muss man schon klar sagen.
Also, definitiv.
Was da, Tim Walter dann echt jetzt den krassen Turnaround geschafft hat. Ich glaube, aus den letzten 6 Spielen 16 Punkte geholt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sollte so sein. Deswegen, also auf Kiel kann man im Kickback-Sport gehen und das war mein Trio, mein Schatz.
Ist ein gutes Trio, hilft mir für die Woche leider nur wenig weiter. Fukuda kann man sich mopsen, die anderen beiden, wie gesagt, vergeben oder bei mir. Aber trotzdem sehr, sehr nachvollziehbar, wen du hier nominiert hast.
Sehr gut.
Bevor wir in den Spieltag gehen, gibt's auch diese Woche wieder eine kurze Werbung von unserem Folgenpartner OneFootball. Topspiel in der zweiten Liga, aber du bist unterwegs und kannst das Spiel nicht verfolgen? OneFootball hat die Lösung. Egal, ob du deine Kickbase-Spieler, dein Lieblingsteam oder ausgewählte Topspieler der zweiten Bundesliga ansehen möchtest, mit dem Pay-Per-View-Modell von OneFootball ist all das möglich. Ganz ohne Abo-Verpflichtung für nur 4,99 € pro Match. Egal, ob von unterwegs oder von zu Hause, mit der OneFootball-App kannst du alle Spiele der zweiten Bundesliga live auf OneFootball via Sky verfolgen, zahlst aber nur die Spiele, die dich auch wirklich interessieren. Also worauf wartest du noch? Lade dir die OneFootball-App noch heute herunter und hol dir die Zweitligaspiele deiner Wahl für nur 4,99 € direkt aufs Handy. Alle Infos rund um das Pay-Per-View-Modell von OneFootball findest du über den Link in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. So, Tusche, rein in den 32. Spieltag. Spieltagsrückblick, keine Freitagsspiele. Wir gehen sofort in den Samstag und fangen an mit Kiel gegen Braunschweig. Du hast gerade eben schon von der Mannschaft der Stunde gesprochen. Die Mannschaft der Stunde hat zu Hause 2-0 gegen Braunschweig gewonnen. In der Walter-Tabelle ist man aktuell Zweiter. Also in den 9 Spielen unter Tim Walter hat man 17 Punkte geholt. Nur Schalke war in dem Zeitraum besser. Und genau das konnte man auch zu Hause gegen Braunschweig bestätigen. Den Klassenerhalt fix machen, oder? Ja, müssten über 40 Punkte jetzt sein. Klassenerhalt fix. Ja. Genau. Kiel ist damit durch. Klasse gesichert. Nächstes Jahr geht es mit Walter im hohen Norden weiter. Zum Spiel selber. Mijatovic kommt eigentlich ganz gut rein mit der ersten Chance, die Timon Weiner aufs kurze Eck stark entschärft. Dann sind es Davidsen und Terkelsen, einmal mit einer guten Doppelchance. Und Es war von Anfang an Zug drin. Ich finde ein Spiel, das viel hergegeben hat im Sinne der Unterhaltung, so was Zweitliga-Fußball angeht. Gomez auch kurz danach noch mit dem Lattenkracher. Und dann ist es natürlich Terkelsen, mein Mann, der das 1:0 bärenstark initiiert, kriegt einen Ball am 16er-Eck angespielt, löst sich ganz gut von seinem Gegenspieler, wo ich auch sage, ey, der darf sich da niemals im gegnerischen Drittel so frei drehen, macht einen klaren Kontakt weg von seinem Verteidiger, dreht sich, steckt den Ball durch, läuft nach. Also wirklich gut gemacht, aufgedreht, gespielt, gegangen, quergelegt. Phil Harris muss nur über die Linie drücken und macht damit das 1:0. Zur Pause dann drei Wechsel bei den Braunschweigern. Dementsprechend ist der Coach da wohl nicht ganz zufrieden gewesen mit der ersten Halbzeit. Ist ja immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass man sich da ein bisschen was anderes erhofft hat. Und dann, finde ich, war es in Halbzeit 2 sehr auffällig, wie gut Kiel das wegverteidigt. Ist nicht das, was man von Tim Walter gewohnt gewesen ist aus seinen Hamburg-Zeiten, dass er so eiskalt und so pragmatisch auch zu Werke geht. Aber ich finde es eine krasse Fähigkeit von Kiel, jetzt 3 Spiele in Folge zu 0 zu spielen, defensiv so wenig zuzulassen. Klar ist Braunschweig auch nicht die Mannschaft, die an den Toren rüttelt, bis irgendwann die Bude fällt. Aber auch da musst du erstmal zu 0 spielen. Harris macht dann kurz vor Schluss das 2:0, kriegt er aufgelegt vom eingewechselten Bernhardsson, der nach langer Verletzung sein Comeback feiern durfte. Sofort relevant gewesen, sofort gestochen, sofort gescored. Dementsprechend der auch für die letzten beiden Spieltage nochmal sehr interessant. Und das ist, was ich zu dem Spiel mitgebracht habe.
Sehr gut, mein Schatz. Samstag kann ich nichts sagen, weil Samstag ich schon bei Union war. Oder auf dem Weg zu Union, deswegen habe ich Samstag nichts gesehen. Aber wieder Kiel, Tim Walter Fußball und gerade zu Null, das ist jetzt am Ende, glaube ich, dann auch das Entscheidende, auch in Kiel gewesen, dass man halt diese Spiele dann auch zieht. Defensiv sehr, sehr kompakt, weil man weiß, dass man vorne so viel Qualität hat, immer ein Tor zu schießen. Ja, und das hat Tim Walter gut reinbekommen. Braunschweig, ja, war jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht viel zu holen. Braunschweig hat jetzt gegen Dresden echt Samstagmittag ein richtig krasses Spiel vor der Brust. Und ja, Braunschweig, boah, würde ich die Hände weglassen für die letzten beiden Spiele, weil letztes Spiel auf Schalke, glaube ich.
Ja.
Puh, für Braunschweig kann es eng werden. Und Kiel, ey, mitnehmen, wenn da was ist, weil die, glaube ich, alle nicht so teuer sind. Gerade ein Bernhardsson, der jetzt zurückkommt, ist, glaube ich, auch relativ billig. Einsacken, der ist ja hoffentlich noch auf dem Transfermarkt.
Das glaube ich nämlich auch alle recht günstig, recht wenig Rotation unter Walter, deswegen zuschlagen. Braunschweig, Fürth und Düsseldorf stehen mit 34 Punkten da, Tusche. Wen erwischt's?
Also ich habe, glaube ich, vor 3 Wochen nochmal ein Interview gegeben für die Sportbild, die rufen dann alle mal an. Hab gesagt, dass es Münster trifft, die wird's treffen. Ich habe gesagt, dass Fürth direkt runtergeht. Und ich glaube, dass Düsseldorf in die Relegation geht. Das war mein Tipp vor 3 oder 4 Wochen. Und den lasse ich dann auch so.
Okay. Ich würde mir aus Sicht des Drittliga-Fans Braunschweig wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass Fürth eigentlich eine gute Truppe hat, viel Qualität drin. Und das würde mir nicht gut schmecken, wenn die in Liga 3 runterkommen. Bei Düsseldorf sehe ich es ähnlich. Der Club ist auch zu groß, um lange da unten zu bleiben. Und bei Braunschweig sehe ich noch neben Münster am ehesten die Chancen, dass die mal 1-2 Jahre in Liga 3 versumpfen könnten. Meine Brille natürlich die der Löwen, dass ich will, dass da möglichst schwache Absteiger runterkommen und würde deswegen Braunschweig
also vor den anderen beiden bevorzugen. Ich lasse es jetzt, weil ich es wieder vor 3 Wochen gesagt habe, ich bin jetzt nicht die Fahne im Wind. Ich glaube allerdings auch, dass es dann wahrscheinlich eher, also Münster Fürth, glaube ich, wird es erwischen. Und Braunschweig wird, glaube ich, auch auf 16 gehen und die Relegation. Wir haben es letztes Jahr gemacht, haben es letztes Jahr gezogen. Mhm. Ich glaube, dass es sie wieder treffen kann, weil Fürth-Düsseldorf, das letzte Spieltag, dieses Duell, boah, das wird Hardcore.
Ist ja. In Fürth, oder?
Fürth-Düsseldorf, ja. Fürth spielt jetzt, glaube ich, nochmal auswärts.
Ja, Hertha, du hast recht. Hertha und dann Düsseldorf.
Wow, das kann richtig abgehen. Und ich glaube, dass Dresden jetzt zum Beispiel auch nicht in Braunschweig verliert.
Dresden in Braunschweig? Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube sogar, dass Dresden das auswärts zieht. Zu den Tipps kommen wir natürlich ganz am Ende der Folge. Wenn deine Energie Cottbus-Tusche in die Relegation geht, wen von den 3 würdest du dir am ehesten als schlagbaren Gegner wünschen?
Will ich nicht. Ich will, dass Cottbus Zweiter ist. Relegation habe ich keinen Bock. Ich möchte, dass Energie Cottbus hochgeht. Das wäre mir am liebsten. Und ansonsten, wenn ich jetzt sage Braunschweig, dann wird es ja dann Braunschweig sein, wenn Cottbus Dritter wird.
Okay, ja. Ich muss auch sagen, ich fände es geil, wenn Cottbus hochgeht, weil das dich als Manager schwächen würde. Das ist genauso wie Bielefeld bei Bench
nein,
bei Jan.
Ich bin jetzt
dann so ein bisschen.
Nicht die Cottbus. So krasse Cottbus-Brille habe ich da nicht auf. Die Jungs, die gut sind, in Tolly Cigacci würde ich mir sofort versuchen zu holen. Weil ich da noch persönliche Verbindung habe.
Okay, okay.
Aber ich werde jetzt nicht so der Hardcore-Spieler sein, der nur auf seine Mannschaft geht, so wie Bench
und Hardcore. Jan. So ein bisschen reicht mir ja schon, weißt du, so ein bisschen reicht mir schon. So ein
aber auch damals hat sie, das ist ja so, die Aufsteiger gibt dir dann immer geile Punkte, die wir ja letzten, guck mal, wenn Cottbus hochkommt, Osnabrück waren jetzt ein paar Jahre gar nicht im Kickbacksport dabei gewesen. Die Spieler, die da sind, keiner weiß, okay, komm, wie funktionieren die in Liga 2, das wird ja auch wieder sehr, sehr spannend. Also Cottbus direkt hoch, richtig. Der Rest ist mir egal. Dresden, jo. Magdeburg drinnen bleiben, Dankeschön.
Dankeschön, bitteschön, wir gehen weiter. Bielefeld gegen Bochum. Bielefeld feiert Stadiongeburtstag, 100 Jahre Alm. Welchen Bauer auch immer diese Wiese davor gehört hat, ich weiß es nicht, aber der ist in Bielefeld auf jeden Fall eine kleine Legende. Bench hat mir die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, wie das da alles umeinander gegangen ist. Wir steigen direkt ein, 27. Minute, Lenz trifft Knoche, steigt ihm hinten auf die Achillessehne, erster Elfmeter. Grudowski verwandelt zum 1:0, ist sein fünfter von 5 Elfmetern, den er getroffen hat. Und damit wäre das auf jeden Fall ein heißer Kandidat für Hannover, weil die einen guten Elfmeterschützen, glaube ich, ganz gut gebrauchen könnten. Insgesamt sein 10. Saisontor, also auch da eine sehr, sehr vernünftige Runde, die Joel Grudowski da gerade spielt. Bochum zeigt in Bielefeld allgemein, warum man so ein schwaches Auswärtsteam ist. Ehrlicherweise war es eine sehr dünne Anfangsphase der Gäste. Die Auswärtsbilanz von Bochum hat mich schockiert. 2-6-8 in 16 Spielen nur 2 gewonnen. Hatte ich auch vor dem Spiel gar nicht so krass auf dem Zettel. Ist aber schon auch was, wo ich sage, Bochum im letzten Auswärtsspiel eher einen Bogen drum machen, weil ich jetzt im Wissen um diese Statistik bin. Da muss man sagen, dass Bielefeld eigentlich weiter aufs Zweite spielt. Bielefeld auch das Zweite verdient gehabt hätte, weil es einen zweiten Elfmeter nicht gibt. Morgalla steigt Mumulu auf den Fuß. Eigentlich eine ähnliche Aktion wie beim ersten Elfmeter. Er tritt ihm sogar den Schuh aus, also steigt ihm so drauf, dass er den Schuh halb verliert. Mumulu zeigt es auch dem Linienrichter, wird aber da nicht geprüft, kein Videoassistent. Für mich falsche Entscheidung, hätte den zweiten Strafstoß geben müssen, der für Bielefeld ja auch unglaublich wichtig gewesen wäre. Wenn du hier statt einem Punkt 2 mitnimmst, bist du, glaube ich, bei 37 und einfach ein Ticken sicherer im Vergleich zu den anderen Kollegen da unten im Tabellenkeller. Dann kommt es, wie es kommen muss. Ecke Bielefeld, Alpha Rupprecht und Quarteng kontern wie aus dem Lehrbuch. Unglaubliches Tempo. Alpha Rupprecht legt den Ball gut an seinem Verteidiger vorbei, nimmt Tempo auf, legt quer für Quarteng, der aber auch einfach sehr, sehr gut einnascht und flach rechts unten einschieben kann. Dementsprechend ist am Ende des Tages mit 2 Punkten zu wenig raus als Bielefeld, meiner Meinung nach. Und die könnten am Ende auch wehtun, wenn du irgendwie auf dem Relegationsplatz landest.
So sieht's aus, mein Schatzi.
Letzter Punkt. Kniat sieht nach Abpfiff noch rot. Hast du es mitbekommen, Tusche?
Ja, das habe ich mitbekommen. Klar, geisteskrank. Es ist wirklich Fußballersprache. Es ist halt so dazugekommen. Ich weiß nicht, ob Stieler da vielleicht auch sagen, komm, ey, komm, Mitch, komm runter. Ich habe das so und so gesehen. Dann immer sofort die rote Karte zu zücken. Da ist so viel, ey, da geht es um so viel, Anton, ja. Und da finde ich, dass die Schiris auch vielleicht mal sich mal ein bisschen reinversetzen sollten in die Trainer, in die Spieler, wenn es hier wirklich um Arbeitsplätze geht, wenn es um alles geht, Anspannung pur.
Ja.
Du weißt, was dieser Sieg bedeutet hätte oder wenn du diesen Elfmeter bekommen hättest. Und dann, kann man auch mal drüber weggucken. Ist meine Meinung. Ohne jetzt zu sagen, komm, Mitch, ey, jetzt geisteskrank, damit kannst du dann auch rechnen, dass es dann halt rot gibt. Aber ja, aus den Emotionen heraus vielleicht mal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl.
Ja, ich kenne auch den genauen Wortlaut zwischen den beiden, kenne ich nicht. Das ist natürlich ein.
Wenn's doch, ein ist es ist geisteskrank, dass du das nicht gepfiffen hast oder irgendwie sowas nach dem Spiel. Was ging um den Pfiff, den er halt nicht gegeben hat.
Ja.
Und daraufhin gab es dann halt die rote Karte. Das hat ja Mitch bei uns bei Sky gesagt.
Ja, gut. So sage ich, kein geiles, also kein gutes Wording, aber kein persönlicher Angriff im Sinne von du bist so und so, weißt du? Und dann finde ich auch, muss man da mehr Fingerspitzengefühl zeigen, dass man einfach in seinem Sprachgebrauch aufpasst, eben da nicht so nicht zu artikulieren. Klar, aber muss auch am Ende des Tages sagen, das ist im Affekt nach dem Spiel, lässt sich einordnen, man kann sich dafür entschuldigen, man kann es klarstellen danach. Und als Schiri, glaube ich, bist du auch dünnhäutiger, wenn du weißt, dass du da einen Fehler gemacht hast. Also in dem Bewusstsein, dass es eine falsche Entscheidung gewesen ist, da dann so zu reagieren, finde ich auch überzogen, weil, wie du schon gesagt hast, das auch einfach sehr wichtig werden kann für Bielefeld jetzt in den letzten beiden Spielen, wenn da der Coach an Seitenlinie fehlt, wo du auch weißt, dass Knie hat einfach auch über die Pokalsaison insgesamt einfach einen großen Einfluss auf die Mannschaft hat und nehmen kann. Dementsprechend ist es für mich auch ein Ticken zu hart gewesen. Ich hatte tatsächlich auch so einen Fall in der, U19, U18, als ich auf dem Platz gesagt habe, er behindert ihn doch nicht. Als ich beim Schiedsrichter gefragt habe, warum wir ein Tor abgepfiffen bekommen haben in irgendeinem Kopfballding. Und der hat auch nur verstanden, ich hätte ihm gesagt, er wäre und ist sofort zugerannt gekommen, zack, rote Karte weg, fumm, fertig. Also teilweise sensibel.
Ja, also nochmal, die Schiris echt haben einen harten Job, aber nochmal in solchen Spielen vielleicht mal das mal überhören. Ja, wenn es dann nicht wirklich krass persönlich an den Schiri geht.
Ja, oder einfach, sag ihm einfach, nee, so nicht und so und deswegen, also sprich doch miteinander, aber nicht
bam. Oder gib ihm Geld, du musst ja nicht unbedingt rot geben, ja. Du kannst ihm auch gelb geben, dann hast du auch ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, den Schiris geht es ja dann noch oft darum. Jetzt muss Mitch und Non Bielefeld damit auskommen. Rot, ist das dann auch automatisch zwei Spiele oder kann das auch nur ein Spiel sein? Weißt du das?
Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich dachte eigentlich, dass zum Beispiel Pfeiffer auch zwei Spiele gesperrt gewesen wäre, der ja auch Rot bekommen hat letzte Woche, richtig? Und der war nur jetzt für ein Spiel gesperrt, darf schon wieder zocken. Okay. Ich weiß es nicht. Also ich schätze, dass du da Strafmaß auch variabel gestalten kannst, aber in der Regel.
Aber Pfeiffer hat jetzt zweimal gefühlt für dieselbe Foul immer nur jeweils eine rote Karte geht und jeweils nur ein Spiel. Wo man ja dann auch sieht, in dem Strafmaß, dass man hätte mit Gelb auch leben können. Mhm. Und bei Trainern bin ich mir nicht sicher, ob es dann auch trotzdem einfach nur ein ist oder ob es dann trotzdem zwei oder drei geben könnte, je nachdem, was er macht. Aber muss ich lügen.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Werden wir sehen und beobachten. Spätestens für die Relegation soll es auf jeden Fall reichen, wobei wir Bench und Bielefeld die Daumen drücken, dass das nicht passiert. Das wäre hart.
Naja. Ja.
Nächstes Spiel, Dresden gegen Kaiserslautern. Dresden macht das sehr gut. Dresden gewinnt verdient mit 1-0. Und ich bin ehrlicherweise schockiert, was Lautern in den letzten Wochen zockt. 0,27 XG waren es nur. Klar auswärts, klar gegen gut sortierte Dresdner, aber 0,27 XG und keinen einzigen Schuss aufs Tor in 90 Minuten. Das ist schon was, wo ich mir gerade auch bei der Offensive um den Ritter, um den Berisha, um den Bazet, wenn von der Bank kommt und so weiter, was ich mir nicht erklären kann, wo ich mich frage, warum die Mannschaft gerade so unterwegs ist. Ich kann Lieberknecht auch nicht verstehen, warum gerade in den letzten 4 Wochen immer wieder 3 Jungs getauscht werden. Dann fährst du nach Dresden, spielst aber gefühlt mit nur 2 klaren Offensiven und sonst mit sehr, sehr viel defensiven Spielern, defensiven Zentrumspielern. Und es schwankt, finde ich, irgendwie. Er schwankt in seinen Ideen. Ich erkenne keine klare Spielweise und ich bin sehr skeptisch, ob das über den Sommer hinaus mit Lieberknecht weitergeht.
Ja, ich finde auch, dass es eine komische Energie hat die letzten Wochen beim 1. FC Kaiserslautern, wo gefühlt klar ist, dass es nach oben und nach unten nichts mehr geht. Weiß nicht, ob da irgendwas in der Mannschaft brodelt, vielleicht auch mit dem Coach. Also irgendwas haut da nicht hin, weil sonst trittst du so nicht auf. Und bin ich echt gespannt, wie sie die letzten beiden Spieltage angehen. Aber Kaiserslautern würde ich auch komplett die Finger weglassen. Ich habe da, glaube ich, nur zum Anfang mal Bretagne und sowas, ganz zum Anfang der Saison. Und sonst hatte ich kaum Kaiserslautern-Spieler, weil ich die halt auch nie irgendwie so greifen konnte. Ja, ich war mir nie so sicher, okay, wo gehören die hin? Spielen die wirklich im Aufstieg? Ist es dann wirklich nur Mittelmaß? Aber die letzten Wochen echt eine komische, komische Energie. Ja. Und könnt mir vorstellen, dass es da viele Veränderungen gibt. Wenn es nicht auf der Trainerposition ist, dann glaube ich aber auch in der Mannschaft. Und könnt mir vorstellen, dass da sicherlich auch mal der ein oder andere ausgetauscht wird.
Kann auf jeden Fall passieren. Dresden auf der anderen Seite muss man für das Spiel einfach nochmal loben und gerade auch für die Rückrunde.
Wow.
Sind jetzt, glaube ich, aktuell die drittbeste Mannschaft der Rückserie.
Unglaublich.
Und was Dresden da spielt, ist einfach, finde ich, sehr prinzipientreu. Ich finde es bei Stamm nach dem Winter krass, dass du eine Standardstärke hast. Du bist gut im Umschalten, du bist defensiv recht kompakt. Du kannst aber auch einen klaren Ball spielen. Also man hat das Gefühl, dass es da schon sehr, sehr klare Muster und Prinzipien gibt, die einfach gegriffen haben. Und das ist nochmal beeindruckender, wenn du überlegst, wie viele Jungs da neu gekommen sind im Winter.
Ja, also Fußball gespielt haben sie eigentlich auch bis zur Winterpause auch vernünftig. Haben, glaube ich, dann auch zum Anfang oder gerade die Ende Rückrunde, finde ich, sagen wir mal, 3 bis 5 Punkte zu wenig gehabt für die Spiele, die sie wirklich gespielt haben. Der Ball war immer gut, du hast einfach zu viel Gegentore bekommen. Und Standardsituation war ein riesen Thema in der Vorbereitung, offensiv wie defensiv. dann mit John Gonter jemanden geholt, der natürlich dann auch nochmal echt 5 oder 6 Leihspieler geholt hat, die du natürlich alle im Sommer verlieren wirst. Mal gucken, vielleicht kannst du den einen oder anderen wieder zurückholen. Also auch da wird es sicherlich wieder ein paar Veränderungen geben, aber Hut ab an Stamm, an Gonter, an Dresden. Hätte ich jetzt in der Form auch nicht zugetraut, aber ich finde es sensationell, freue mich natürlich auch für Gonny, der ja bei uns selber ja auch mitgespielt hat im Kickbill-Sport in der Liga, dass er das da so hingewuppt hat. Sensationell, und wie gesagt, ich als Ossi schon 1000 Mal gesagt, bin befangen und freue mich extrem, dass Dresden die Klasse halten wird.
Ja, Dresden kann man auch in den kommenden beiden Spielen gegen Braunschweig und gegen Kiel problemlos weiterstellen. Ich glaube, in allen Mannschaften.
Und auch da wird keiner was abschenken, weil auch das war das Thema schon mal. Ich glaube, jeder Tabellenplatz ist zwischen 300.000 und 400.000 Euro für den Verein in der Fernsehgeldtabelle. Also da geht es um richtig, richtig Kohle für jeden einzelnen Verein.
Die Pokaltöpfe sind auch noch spannend, gell? Also ich glaube, dass du ab Platz 14, 15 in Amateurtopf rutscht. Und das sind natürlich auch Plätze, die man umgehen möchte, um da eventuell eine oder zwei Runden mehr mitzunehmen.
Ja, aber auf jeden Fall hast du dann zumindest, ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, du hast auf jeden Fall immer ein Heimspiel. Weil wenn du in dem ersten Topf bist, hast du immer ein Auswärtsspiel. Ja, und du kannst ja dann als Dresden dann auch kannst das Laufen kriegen zu Hause.
Ja, klar. Ja, stimmt schon.
Ja, also keine Ahnung, ob das jetzt immer unbedingt ein Nachteil ist.
Oder die VSG Altglienicke.
Nee, das geht ja nicht, mein Schatzi. Wir sind ja auch immer im Topf, wenn wir gewinnen
sollen. Ah, true. Ja, ich dachte gerade, weil du... Ah, doch, Heimspiel. Ja, du hast recht.
Ja.
Checke.
Aber erstmal müssen wir das Ding zu Ende bringen am 23. Daumen drücken! So, weiter geht's, mein Schatzi. Schalke, Düsseldorf.
Schalke, Düsseldorf. Lennart kommentiert das Ding, wie
vor uns beiden. Ich schwöre dir. Ich habe Montag meinem Chef geschrieben, ey, was ist mit Lennart? Aber ich glaube, der war schon durch gewesen mit RTL.
Ja, kann gut sein. Ich weiß auch nicht, wie sich das irgendwie in Zukunft mit RTL und Sky dann ausbaldofern lässt, weil RTL hat doch Sky gekauft, richtig? Genau, so. Ob das dann irgendwie ineinander verfließt und ihr auch mal Lennart bekommt ans Mikro. Aber war natürlich auch wieder geil, was mich ein bisschen gestört hat, dass man das Spiel in diesem Stream nicht sehen konnte, also nur ihn und Legat und den Kommentator gesehen hat. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten war es natürlich wieder sehr, sehr unterhaltsam, wie er mitgefiebert hat und sehr, sehr authentisch ehrlich. Also bei ihm
das
auch.
Das ist ein Typ, Alter, ich liebe den, ja.
Der ist, diese Ausdrücke sind nicht verstellt, genau, es ist ehrlich einfach.
Das ist, man sagt ja, Janni wäre ähnlich, glaube ich.
Vom Emotionslevel auf jeden Fall, ja. Ja, zum Spiel. Schalke lässt von Beginn an total wenig anbrennen, macht dann auch relativ früh das Tor durch Kenan Karaman. Auch Ski springt den Ball rein. Karaman nimmt ihn zum einen gut mit, setzt ihn aber auch gut in die lange Ecke per Volley. Und dann ist das am Ende des Tages der 13. Sieg mit einem Torunterschied, was auch eine irre Qualität ist, dass du einfach 100%. So gut in der Defensive stehst und einfach auch mal knappe Siege, nicht auch einfach auch mal, sondern einfach immer wieder knappe Siege holen kannst. Karaman macht in dem Spiel mehr Punkte als Ndiaye, was mich natürlich mit Blick auf unseren Spieltagstipp sehr gefreut hat. Dzeko feiert sein Comeback, was auch schön gewesen ist, dass dann dieser ganze Kreis sich nochmal geschlossen hat und Muzic Vertrag verlängert sich nach dem Aufstieg bis 2028. Überragende Bilder auf Schalke, dass Elversberg die Jungs dann auch am nächsten Tag zum Meister macht, macht die ganze Geschichte natürlich perfekt und wir gönnen es, glaube ich, den Schalkern sehr.
Ja, 100% Glückwunsch nach Gelsenkirchen. Schalke 04, erste Liga, ich glaube, es tut allen gut. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt Minimum ein Jahr lang da nicht mehr hinfahren darf. Ja, aber am Ende, wenn wir ehrlich sind, gehört dieser Verein mit dieser Fanbase einfach in Liga 1. Jedes verdammte Auswärtsspiel, glaube ich, die meisten Fans, jedes verdammte Heimspiel einfach ausverkauft in Liga 2, egal wie es lief, auch in den letzten Jahren. Brutale Unterstützung und deswegen Respekt an Mion Music, wie er die Mannschaft echt stabilisiert hat in der ersten Phase und er hat immer davon gesprochen. Weil Schalke hat, glaube ich, in den letzten beiden Zweitliga-Jahren über 100 Gegentore bekommen. Da hat er angefangen, die Hinrunde war sicherlich ein bisschen überperformt von den Ergebnissen, von den Punkten. Aber auch das war den handelnden Personen mit Frank Baumann und Music bewusst. Man hat bewusst im Winter nochmal Offensivspieler verpflichtet, die alle funktioniert haben. Man hat ein bisschen umgestellt, weil man wusste, okay, so wie die Hinrunde, wirst du die Runde nicht punkten. Und dann wird es vielleicht eng. Und das aber sich auch einzugestehen und das diesen Weitblick zu haben und so zu handeln, deswegen sensationeller Job gemacht, alle da bei Schalke 04. Und herzlich willkommen in Liga 1 und Glückwunsch zum Meistertitel. Es gibt die Meisterschale und sie bis Mittwoch auf Ibiza, finde ich auch gut. Egal, was alle anderen sagen, weil die bis Mittwoch auf Ibiza, egal, was die anderen sagen, weil die Truppe macht sich auf jeden Fall lang und wird am Wochenende trotzdem performen.
Wird sie, ist aber auch egal, weil Nürnberg ja auch schon safe ist.
Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger. Sonst hätte es, glaube ich, Music und vor allen Dingen auch Frank Baumann nicht zugelassen. Was auch richtig wäre, weil das dann immer einen Fadenbeigeschmack hat. Weil man vielleicht irgendwann selber in die Situation kommen könnte, andersrum. Und dann möchte man das auch nicht. Deswegen, ey, alle ruhig, lasst die Jungs da feiern. Und ob ich jetzt bis Mittwoch sowieso freigebe oder die Jungs mal irgendwo hinfliegen, alles cool. Sie gehen damit offensiv um. Das finde ich wichtig und deswegen wird Mio und Music die Jungs dann am Wochenende schon nochmal in den Arsch treten und sagen, ey, ihr durftet und jetzt wollen wir ihn zurückhaben.
Wie ist Meisterfeier? Wie feiert man als Profifußballer den Aufstieg?
Ich habe es ja in der ersten Liga leider nicht erfahren dürfen, aber aus
aber Aufstieg.
Also aber dritte Liga, zweite Liga auf jeden Fall. Mann, nach Vollflamme. Kommt ja darauf an, wie die Kabinen sind. Ich glaube, die sind ein bisschen ruhiger geworden als meine Kabinen, die ich erleben durfte. Wir sind damals selber nach dem Drittliga-Aufstieg 3 Tage nach Malle geflogen, haben dann das nächste Spiel in Aue gespielt, auch ein Derby, schon ein kleines Derby, Ostderby und trotzdem 1-0 gewonnen. Also wir haben uns dann auch gerade gemacht, weil wir wussten, komm, Trainer Uwe Neuhaus hat uns gelassen, wir haben ordentlich Flamme gegeben, am Wochenende trotzdem Spiel gewonnen und dann, einfach, ey, Vollflamme. Mann, das sind Menschen wie du dich. Klar, du trinkst jetzt keinen Alkohol, gibt vielleicht auch ein paar, die es da auch nicht machen, aber du hast ein paar, Timo Becker als allererstes ganz vorne weg. Und das gehört doch dazu, Mann. Ja, das ist so viel Anspannung. Das ganze Jahr ist dann nur Fußball. Du siehst die Jungs mehr als deine Familie. Und dann fahr mit denen weg, lass es krachen. Donnerstag Training, Freitag, weiß ich nicht, wann spielt Schalke? Sonntag? Samstag, bin mir nicht sicher.
Ich check gerne einmal.
Ah, Samstagabend in Nürnberg.
Samstagabend, Topspiel. So,
alles cool, macht Simon. Und dann haben sie sich verdient und Arsch geleckt.
Ja, stark, auf alle Fälle. Was traust du Schalke nächstes Jahr zu in der Bundesliga?
Mensch, hat sich schwierig, ja. Also am Ende geht es darum, glaube ich, für Schalke, den Verein jetzt kontinuierlich in der ersten Liga halten zu können. Ja. Bin gespannt, wie der Fußball sein wird. Auch da vielleicht erstmal zum Anfang. Vielleicht ähnlich so wie jetzt in der Saison. Bisschen defensiver, richtig eklig gegen den Ball. Mal gucken, was personell noch so alles passiert. Aber ich traue denen schon zu, irgendwie 15er zu werden. Ja, kommt dann natürlich darauf an, wer damit hochkommt, wer dann tatsächlich runtergeht aus der Bundesliga. Dann hoffe ich, dass Schalke von mir aus 15er wird und Union 14er. Und dann ist alles cool.
Ich glaube auch, dass Personal ein wichtiger Faktor ist, weil du schon jetzt eine gute erste Elf hast, aber ich denke, dass du ähnlich wie jetzt der HSV oder Köln im letzten Sommer einfach nochmal 3 bis 5 Spieler holen musst, die einfach auch erstens Startelf-Kandidaten sein können, aber auch gute Wechseloptionen, 3 bis 5 Leute nochmal einfach bieten, weil du das in der Bundesliga brauchst. Mir fehlt vorne ein bisschen Tempo, ein klarer Flügelspieler eventuell, noch ein weiterer Innenverteidiger. Also ich glaube schon, dass du an vielen Positionen noch ein bisschen was machen kannst. War, glaube ich, auch ein Problem vor 2, 3 Jahren, dass du nach dem Aufstieg wenig Möglichkeiten gehabt hast, dich wirklich zu verstärken. Wenn du da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Budget freigeschaufelt bekommst und Baumann dann wieder am Kochen ist, dann kann das natürlich auf jeden Fall für 13 bis 15 reichen.
100%. Und um mehr sollte es, glaube ich, da auch nicht gehen.
Yes, definitiv. Ey, Klassenerhalt ist alles.
Ja. Was ist das für eine kranke Statistik, sehe ich gerade?
Welche?
Unser nächstes Spiel. Schüsse.
Elversberg gegen Paderborn. 8-11. Nahezu jeder Schuss ein Treffer.
Krass.
Wir gehen rein in den Sonntag. Elversberg schlägt Paderborn mit 5-1. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis, das wir an dem Spieltag neben vielleicht Hannover gegen Münster am wenigsten erwartet hätten, oder?
Ja, also dass es so klar ausgeht. Also Elversberg hat ja wirklich Paderborn überrollt. Also das war ja eine unfassbare erste Halbzeit. Und da sieht man, wenn Elversberg mal in den Fahrt kommt. Puh, und Paderborn kann gegen die Mannschaften oben einfach kein Spiel gewinnen. Ich glaube, es war jetzt das 7. Spiel gegen eine Top-5-Mannschaft. Und sie haben, glaube ich, in Summe erst 2 Punkte geholt gegen diese Mannschaften.
Okay, das ist nicht gut. Vor allem, wenn man auch überlegt, was Schalke mit diesen 20 von 24 möglichen Punkte gegen die Top-Gegner geholt hat.
Ja, und deswegen muss Paderborn sich richtig schütteln. Haben jetzt ja in den letzten 2 Spielen 8 Gegentore bekommen gegen Schalke und gegen Paderborn. Du musst jetzt vorlegen am Freitagabend, weil du kannst dann noch ein bisschen was auslösen bei den anderen. Weil Samstag spielt Elversberg spielt Sonntag.
Samstag also spielt muss Hannover in Bochum. Genau.
Genau. Und Elversberg spielt Sonntag in Düsseldorf. Also du kannst ein bisschen Druck ausüben. Und du musst dieses Heimspiel jetzt gegen KSC gewinnen. Aber das Ding musst du jetzt erstmal abschütteln. Das ist gut, du hast eine kurze Woche. Sonntag und Freitag. Und ich traue ihn auf jeden Fall, dann Paderborn in dem Fall auf jeden Fall einen Heimsieg in KSC zu, wo ich auch drauf gehe, auf jeden Fall. Und Elversberg, wow. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie das Ding am Ende durchziehen. Und wir wirklich den 58. Bundesligisten hätten.
59 sogar.
Oh, sorry, 59, sehr gut, mein Schatzi. Der nächste, der noch nie da war, wäre der 60. Hast recht, 59. Ja. Sorry. Also Paderborn, also Elversberg, ey, Hut ab, ja. Auch also was da so ein Petkoff abliefert die Saison, unglaublich.
Rohr die jetzt. Ist phänomenal.
Wow, Hut ab.
Petkoff hat seinen Hinrundenschnitt von 91 Punkten bei Kickbase in der Rückrunde auf 158 Zähler hochgeschraubt.
Und gefühlt hat man irgendwie den nicht auf der Pfanne, nicht? So richtig. Ja. Hat ihn irgendjemand? Der schnalzt
bei uns mit Sicherheit, aber der schnalzt einfach alles, was er bekommt, aufs Tor und gefühlt ist aber auch jeder zweite Abschluss ein Treffer.
Unglaublich. Schau
mal, der Petkoff bei uns.
Also den wirst du nächstes Jahr auf jeden Fall sicherlich Bundesliga sehen.
Franz Rogoff.
Ah, okay. Den wirst du Bundesliga sehen. Wenn es nicht mit Elversberg ist, dann wird er sicherlich einen Markt haben und da wirst du wahrscheinlich auch wieder ein paar Millionen bekommen, weil der spielt einfach eine Sensationssaison. Aber die ganze Truppe, auch Vincent Wagner, was er aus dieser Mannschaft geformt hat, neuer Trainer, neue Spieler, du hast 6, 7 absolute Stammspieler und Entscheidungsspieler verloren, die es letztes Jahr waren, plus den Trainer, kurzfristig mit Horst Steffen, also nochmals, alle Hüte und das habe ich glaube ich auch schon 20 Mal gesagt, ich habe sie auf 18 gesetzt, aber ich glaube, dass aber auch die Jungs in der Kabine, wenn sie ehrlich sind, das auch niemals gedacht hätten, dass sie halt so eine krasse Rolle spielen. Klar, keiner hat sie auf 18 gesetzt von den Jungs dort. Aber wenn man einfach nur vor der Saison darauf guckt, was da so passiert ist, dann hätte man schon damit rechnen können, dass es halt echt viel, viel schlechter hätte laufen können. Und deswegen umso mehr nochmal Hut ab nach Elversberg.
Total, ich glaube auch, dass dieser Faktor, dass du in Elversberg einfach so wenig Druck hast, ein ganz wichtiger 100% ist. Ich fand auch Kettemann und Wagner vor dem Spiel so tiefenentspannt. Für beide geht es da um ein potenzielles Aufstiegsspiel.
Aber Anton,
aber beide 100? Freundlich, zack, offen, beide haben keinen Druck.
Und beide wissen, kein Druck. Und beide wissen, sie haben mit dieser Saison auf jeden Fall auch einen Markt. In Europa, in Deutschland.
Auch
das
richtig.
Ist ja so. Und das ist auch nicht schlimm, dass man da nochmal so entspannt sein kann. Und sagt, ey, komm, selbst wenn wir es nicht packen sollte, klar will ich das, ich will 15:30 Samstag spielen, Dortmund, Bayern, alle wie sie heißen, die sollen nach Elversberg kommen, die sollen nach Paderborn kommen, da haben wir Bock drauf. Aber wenn nicht, ich habe gezeigt, dass ich das kann, weil sie vorher noch nie da waren, wo sie jetzt waren. Und keiner konnte sie einschätzen. Ja. Und sie haben diese Chance unfassbar genutzt und haben sich auf jeden Fall einen Namen gemacht.
Ja, fair. Ein bisschen unromantisch, aber natürlich auf jeden Fall ein Punkt, der sehr viel Ruhe und Gelassenheit einem Trainer geben kann. Definitiv. Wir gehen weiter ins nächste Spiel. Magdeburg gegen die Hertha. 1:0 für den FCM. Und das waren brutal wichtige 3 Punkte. Ich glaube, Magdeburg steht jetzt bei 36. Ist das richtig? Yes. Ja, bei 36. Wie Bielefeld. Und damit bist du 2 Punkte weg von Braunschweig, Düsseldorf und Fürth, was 2 Spieltage vor Schluss sehr wichtig gewesen ist. Die Magdeburger spielen noch gegen Kiel und gegen Lautern. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Dreier drin, gerade gegen die schwachen Lauterer am letzten Spieltag zu Hause. Kann Magdeburg das Ding, wenn auch spät, aber auf jeden Fall aus eigener Kraft sicher machen. Bei der Hertha, muss man auf der anderen Seite sagen, ist es auch irritierend, wie man 4 Spiele in Folge das bessere XG-Verhältnis, also den höheren XG-Wert aufweisen kann und 4-mal nicht als Sieger vom Platz geht. Da spielt eine gewaltige Rolle Pech mit rein, aber in Summe war das jetzt gegen Magdeburg auch ein Spiel, wo beide Mannschaften den letzten Punch haben vermissen lassen, wenig Großchancen rausgespielt haben und dann war es eben Laurin Ulrich, der mit seinem Tor zum 1:0 das Spiel am Ende des Tages entschieden hat, wo man nochmal sagen muss, dass Nollenberger Karbovnik richtig gut rutschen schickt, bevor das 1:0
hier steht,
geschossen wird.
Nollenberger schickt Karbovnik zur Pommesbude.
Stark. So nämlich.
Sehr gut.
Einmal Rot-Weiß mitbringen.
Ja, also für Magdeburg freut es mich und nicht, weil es gegen Hertha ist, sondern weil es für den Osten wichtig ist und ich traue Magdeburg aus den letzten 2 Spielen 4 Punkte zu. Dann hättest du 40, die reichen safe. Ich glaube, sogar 2 Punkte reichen, weil dann müsste Düsseldorf und Fürth 4 Punkte holen. Wohl wissen, dass sie am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Und Magdeburg aber nochmal das beste Torverhältnis hat.
Ja.
Also eigentlich muss so viel passieren, dass es Magdeburg nicht hinkriegt. Und selbst wenn sie in Kiel verlieren sollten, bin ich mir sicher, dass sie am letzten Spieltag Kaiserslautern nach Hause schicken. Ja, gerade in der Phase, in der sich Kaiserslautern befindet, auf jeden Fall. Deswegen sehr, sehr wichtig. Und Ich hoffe, dass Magdeburg drinnen bleibt. Und Hertha, es ist dann am Ende Qualität. Aber Qualität im Kopf und Qualität in den Füßen. Gerade offensiv. Fabi Reese hat es, glaube ich, gesagt. Wir haben halt keinen kontinuierlichen Stürmer. Ja, du hättest, als unter Bakovic hätte in der Saison wahrscheinlich so mit ihm diesen Spielen, mit diesen XG-Goals-Wert, wahrscheinlich auch wieder 20 Tore gemacht. Und den haben sie nicht gehabt, aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Ja, Schuler nicht der Knipser. Wer ist der Pole vorne?
Zukowski.
Nee, Kownacki.
Kownacki.
Immer wieder verletzt, nie im Spielrhythmus drin. Und am Ende, und das reden wir auch schon seit Wochen, hätten sie nur 7 Punkte mehr, wären sie weiterhin irgendwie dabei gewesen. Oder lass es mal 9 Punkte sein, die jetzt zu holen können, gerade mit diesen Spielverläufen. Und du wärst noch eine Mannschaft, die richtig dabei gewesen wäre. Und das musste ich ankotzen. So hart ankotzen auf gut Deutsch in der Kabine. Ich würde ausrasten. Ja? Und auch dafür gibt es dann irgendwie Gründe. Und ich bin gespannt, wie Hertha BSCs Kader nächste Saison aussehen wird. Wie viel man verkaufen muss, wie der Kader aussieht und welche Rolle sie nächstes Jahr spielen. Ich glaube, dass der Kader nächstes Jahr nicht mehr so gut ist, auch in der Breite. Was nicht heißt, dass sie trotzdem eine bessere Rolle spielen können, wenn man die richtigen Jungs verpflichtet. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da im Sommer passiert.
Yes, definitiv.
Ja.
Das auf alle Fälle. Wir gehen jetzt weiter ins nächste Spiel. Karlsruhe gegen Darmstadt. Machen das Ganze auch einen Ticken kürzer, weil im Wesentlichen können wir wieder kurz ein Loblied auf Marvin Warnicek singen, der eine unfassbare Fackel da ins Torwart-Eck reinjagt. Und es kommt genauso, wie du es prophezeit hast. Für Darmstadt ist letzte Aufstiegshoffnung mit dem verlorenen Spiel im Wildpark jetzt auch endgültig futsch. Und du hast schon gesagt, Wildpark zu Hause, der KSC, auch gegen die guten Mannschaften, gerade wenn Aichner jetzt im Sommer geht, werden das nochmal richtig gute Spiele für den KSC. Die holen einen Dreier, hätte ich nicht erwartet, machen sie gut. Und Floko muss zwar vor dem Spiel auf 6 Stammspieler verzichten, am Ende des Tages hast du aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, das Ding auch schon früher klar zu machen, gehst dann durch 1-0 in Rückstand, durch einen unfassbar guten Freistoß von Warnicek, der Sichtblock ist gut gestellt, dann wird es natürlich für Schuhen auch schwer, er macht den einen falschen Schritt in die Mauerecke und kommt dann einfach auch an den stramm geschossenen Ball nicht mehr ran. Dann zwar der Ausgleich, Vukotic verlängert einen Einwurf auf Littberg, war ehrlicherweise auch seit langem mal wieder der erste Ball oder das erste Tor nach Einwurf, das ich gesehen habe. Diese Saison ist ja wirklich krass, dass alle den Einwurf ab gegnerisches Drittel probieren auf den ersten Pfosten zu schleudern, aber da hat es wirklich mal gut funktioniert. Und dann ist es kurz vor Schluss dein Trio-Mann Fukuda, der nach Schleusener Kopfball einschiebt zum 2:1 und dem SV Darmstadt damit die letzten aufstiegsrechnerischen Hoffnungen raubt.
Jo, das war's endgültig für Darmstadt, aber war es eigentlich auch schon nach dem Unentschieden gegen Elversberg, so ehrlich muss man sein. Und der KSC, wie gesagt, die wollen halt jetzt, klar, Paderborn, Aussatz, da ist halt Karlsruhe irgendwie zu unbeständig. Ich glaube, das gewinnt Paderborn. Aber letztes Heimspiel, weiß nicht, gegen wen sie spielen, da wird es nochmal richtig abgehen, brutal emotional. Und Bochum, schwächste Auswärtsmannschaft, ganz klarer Heimsieg, alle auf KSC draufgehen, weil sie wollen alle, gerade Eiche, den perfekten Abschluss geben, plus Schleusener. Ein paar Mann verlassen ja auch den KSC. Und das wird safe in Heimsieg.
Voll, wenn du überlegst, da 24 bis 26 Grad, Sonntagnachmittag, 15:30, letzter Spieltag.
So ein schönes 5:2, Schleusener Doppelpack, Warnicek Doppelpack, Aichner kommt rein, schießt auf Meter.
Naja, so weit sind wir noch nicht in der Bundesliga, dass es die Joker gibt, wie in der, was ist das, Icon League und Baller League.
Sehr gut.
Ey, aber ich glaube, zu dem Spiel damit auch genug gesagt. Darmstadt ist am kommenden 33. Spieltag gegen Preußen Münster natürlich trotz der aktuell schwachen Phase ein heißer Kandidat, wo man sich ein paar Jungs holen und aufstellen sollte. Wir gehen rein ins vorletzte Spiel Hannover gegen Preußen Münster und den eingeplanten Heimdreier für 96 gab es nicht. Und wieder ist es Preußen Münster, die Christian Tietz Ärgerntusche.
So sieht's aus. Genau dasselbe habe ich auch gedacht, weil im Hinspiel hat man 2-0 bis zur 90. geführt, 2-2 gespielt und die 4 Punkte, die es jetzt in Summe sind, können richtig, richtig, richtig wehtun. Hannover 96. Also, und dann ist das natürlich ein unfassbares Tor von Hendricks. Ja, den triffst du dann halt auch wahrscheinlich auch nur einmal in 5 Jahren so. Wow, das tut richtig, richtig, richtig weh.
Ja, Preußen Münster tatsächlich auch schon letztes Jahr Magdeburg geärgert, als sie 5-0 gegen Tietz in Magdeburg gewonnen haben. Daran habe ich gedacht, aber klar, die Hinrunde auch wichtig, dass dir da 4 Punkte fehlen, die dich am Ende zum Aufstieg berechtigen würden. Bundu auch mit einer unfassbaren Bude. Also das waren beides Tore, sowohl das 1:2 als auch das 3:3 von Hendricks, die einfach individuell so gut gewesen sind. Bundu da mit einem Flickflack, großer C, kleiner C, durch drei Mann durch, setzt das Ding aufs lange Eck, macht das Tor perfekt. Den zweiten auch gut gesetzt per Volley. Da ist man schon stark zurückgekommen aus Hannover Sicht. Dann auch mit Thordarson das 3:2 gemacht. Hast eigentlich wieder alles in der eigenen Hand, musstest nur noch mal 20 Minuten wegverteidigen. Und dann kommt natürlich Hendricks nach dem geklärten Kopfball und haut einfach drauf. Und eigentlich sind das genau die Dinger, wo du dir als Teamkollege denkst, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, bitte nicht schießen, weil das Ding normalerweise im Maschsee landet. Aber der perfekt neben dem Pfosten für Preußen Münster. Der verschobene Abstieg, aber ehrlich gesagt ist aufgeschoben, nicht aufgehoben, was das angeht. Und ich glaube, dass nicht nochmal 6 Punkte gegen Darmstadt und Elversberg rauskommen werden. Deswegen geht es für Preußen Münster vermutlich schon am kommenden Spieltag Richtung Liga 3.
Jo, da bin ich bei dir. Kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt nochmal so viele Punkte geholt hat, dass geholt werden. Dass man das noch irgendwie erreicht. Und trotzdem sieht man, dass diese Mannschaft lebt. Und ja. Hannover 96, ey, ist das echt hart, ja.
Das muss man ultra total sagen. Hart. Und ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass die 6 Punkte gegen Bochum und Nürnberg holen. Glaube ich gerade nicht ganz dran.
Ja, Bochum gerade zu Hause, Kastropper, wenn man auch da einen vernünftigen Abschluss finden für die neue Saison, sich einstimmen, letzter Heimspiel, immer speziell in der Saison. Ja, das hat natürlich Bochum schon getragen, auch die Kastropper. Das wird ein ekliges Spiel für Hannover 96. Und dann, wenn es so käme, dass du das nicht gewinnst, dann musst du das letzte Heimspiel gewinnen gegen
Nürnberg.
Sehr, sehr gespannt. Aber ist doch geil, das ist ja das, was wir wollen. Am letzten Spieltag noch 3-4 Entscheidungen, her damit.
Volle Kanne. Und ich glaube, es wird am Ende des Tages der Relegationsplatz und dann geht es entweder gegen Wolfsburg, was natürlich auch viel Spannung versprechen würde in einem Nachbarschaftsduell, oder gegen St. Pauli, was auch nicht so verkehrt wäre.
Wow, wir werden sehen.
Wir werden sehen und schauen noch aufs letzte Spiel. Fürth gegen Nürnberg, Franken-Derby, das Rekord-Derby, das am öftesten gespielte Derby im deutschen Profifußball. Fürth kommt besser rein, Nürnberg kommt aus der Pause besser raus. Futkoi macht sein 17. Saisontor und schließt zu Zukowski auf. Insgesamt ist er mittlerweile bei 23 Torbeteiligungen, damit Topscorer der zweiten Bundesliga. Der HSV und Gladbach sollen wohl Interesse hinterlegt haben bei Eintracht Frankfurt, die Futkoi anscheinend sofort weiterverkaufen wollen. Wäre auf jeden Fall jemand, der nächstes Jahr in der Bundesliga gut Alarm machen kann, oder?
Ja, 100%. Ich meine, der Junge ist ja auch erst 23, also der ist ja noch entwicklungsfähig. Der hat einen Markt, der geht auf jeden Fall erste Liga. Und schon krass, dass beide Torschützenkönige aktuell bei dem vorletzten und bei dem 14. der Liga oder 15. der Liga spielen. Das ist kurios, schon irre, ja. Unglaublich. Was wären die ohne diese beiden Spieler?
Was wären die ohne die beiden Spieler?
Und also
was
die Mannschaften.
Vielleicht
die
Mannschaften? Mannschaften. Genau, ja.
Das meine ich.
Und was wären vielleicht Hertha und Hannover mit einem Spieler, der halt 15, so 17 Buden gemacht hat in der
so
Runde?
So sieht's nämlich aus. Schon irre.
Ja. Auf jeden Fall Lebensversicherung für die beiden Mannschaften da unten drin. Auf der anderen Seite sind es dann Lochoschwili und Gruber, die beiden Innenverteidiger, die für Nürnberg den Ausgleich bescheren nach einer Halbfeldflanke, wo Lochoschwili im ersten noch scheitert und Gruber den dann im zweiten über die Linie drückt. Im Grunde genommen ein Derby, das mehr Spannung hätte liefern können. Den Punkt nimmt Fürth, glaube ich, trotzdem sehr dankbar mit, gerade weil Nürnberg in Person von Julian Justwan auch das 2:1 noch freistehend auf dem Fuß hatte, den Volley aber dann übers Tor setzt und Fürth damit punktgleich mit Braunschweig und Düsseldorf. Alles in der eigenen Hand. Ich glaube, wenn du jetzt bei der Hertha was mitnimmst und dann gegen Düsseldorf am Ende des Tages nicht verlierst, hast du ganz gute Chancen, drin zu bleiben.
Jo, 100%. Ich gucke jetzt nämlich gerade mal, was bei uns auf dem Transfermarkt los ist, Alter. Ich brauche noch Spieler, Mensch. Ich glaube noch
irgendwas. Taibi ist da.
Taibi. Den habe ich da schon längst auf der Pfanne. Brauchst du Gelangs haben.
Ja, such du lieber nach dem passenden Stürmertusche.
Ja, deswegen ja.
Hier, der wäre was für dich. Markus Müller. 250.000. Letzten drei Spieltage 14, 14, 22.
Stimmt, du hast recht, der würde für dich reichen.
Für mein Team? Mein Team ist mittlerweile mit 1.400 Punkten leider weit darüber hinausgeschossen.
Sehr gut.
Naja, wir sind durch mit dem 32. Spieltag-Tusche und schauen noch kurz auf Spieltag 33.
Yes!
Wie immer fangen wir an mit den Sperren. 8 Kollegen sind gesperrt. Nummer 1, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, 15. gelbe Karte eingenascht, Fabian Kunze. Für ihn könnten oder wird vermutlich Nathan Skitte wieder reinrotieren, der letzte Woche nicht begonnen hat. War auch da was von Lieberknecht, was ich nicht ganz verstanden habe, weil Skitte einfach auch mit einer der Emporkömmlinge der Saison gewesen ist, dürfte aber jetzt bei einem gesperrten Kunze bestimmt wieder mit von der Partie sein. Dann fehlt auch Paul Joly, gelb gesperrt bei Lautern. Für ihn dürfte Asta wieder von links nach rechts wandern und Mika Haas nach überstandener Blessur in die Startelf zurückkehren. Bei Braunschweig fehlt Robin Heusser, gelb gesperrt. Da sehen wir Farid Alidou über den rechten Flügel kommen. Bei Bochum ist es Kaitan Lenz, der durch Mats Pannewig ersetzt werden dürfte im Heimspiel. Dann haben wir Kevin Sesser, der nach Gelbsperre entweder von Eichhorn oder Seguin, beziehungsweise eigentlich von beiden ersetzt werden dürfte. Eichhorn hat seine Rotsperre abgesessen und Seguin die Gelbsperre vom letzten Spieltag. Wird also da auf jeden Fall auch nochmal ein Ticken schwerer personell für Fürth in der Hauptstadt was zu holen. Vukotic gelb gesperrt, da dürften aber Pfeiffer und Maglica wieder in Startelf stehen. Pfeiffer nach überstandener Rotsperre und Maglica, der am Wochenende jetzt spontan nicht starten konnte, sollten beide wieder Personen für die Startelf sein. Jan und Terhorst fehlt bei Münster, für ihn sehen wir Torge Petow reinrotieren und Tigges nach gelb-roter Karte, der ist aber nicht weiter Startelf relevant, weil der auch am letzten Spieltag von der Bank gekommen ist für Marino oder Müller.
Sehr gut.
Soweit, soweit. Wir schauen weiter auf meine Go-To-Teams für Spieltag 33, Tusche. Bei den vier Mannschaften werde ich nach Möglichkeit noch wildern, wenn irgendwer auf den Transfermarkt kommt. Und ich werde die vier auf jeden Fall in meine Challenge stellen. Einmal Elversberg in Düsseldorf. Das ist die beste Offensive der zweiten Liga mit 60 Toren. Und hat den Aufstieg in eigener Hand. Wird also da alles dran setzen, 3 Punkte aus Düsseldorf mitzunehmen. Team Nummer 2 ist Darmstadt, die auswärts gegen Preußen Münster spielen. Das ist die zweitbeste Offensive mit 56 Toren. Das sind die meisten Tore per Standard, da also insbesondere auf Standardschützen wie einen Marco Richter gucken. Eventuell auch mal Niklas Schmidt im Auge behalten, der eine gute Verbindung zu Florian Kohfeldt hat. Vielleicht sind die beiden Spiele, die jetzt noch kommen, weil weniger wichtig, auf jeden Fall auch welche, wo man vielleicht Jungs, die man ein bisschen besser kennt, auch noch zweimal in die Startelf reinpackt. So wäre zumindest meine Hoffnung als Fantasy-Manager. Dann gehe ich weiter und schaue auf Dresden, die auswärts in Braunschweig spielen. Dresden kann den Klassenerhalt da jetzt rechnerisch auch perfekt machen. Braunschweig ist das Team mit sehr, sehr wenig Ballbesitz und nur 46%. Da also auch gute Rohpunkte für Dresden und nur ein Sieg aus den letzten 6 Spielen. Spricht natürlich sehr klar für was Zählbares für Dynamo. Letztes Team ist Schalke, die in Nürnberg ran dürfen. Ist halt einfach als Aufsteiger und Meister eine Mannschaft, auf die man immer gehen kann.
Das ist stark. Ich sag dir meine Mannschaften, auf die ich gehe.
Ja, bitte.
Auf jeden Fall habe ich gesagt, Paderborn gewinnt das Spiel zu Hause.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Ich sage auch, dass Hannover gewinnt 2-1. In Bochum, deswegen nehme ich Hannover. Mhm. Ich gehe auf Hertha, die gewinnen.
Ja.
Ne, ich lasse bei den drei, der Rest ist so komisch alles.
Hertha finde ich mutig, bin gespannt, ob da nochmal ein Heimsieg im letzten Heimspiel für die alte Dame drin ist.
Doch, doch.
Und jetzt, Tusche, wird sehr spannend für dich. Du sollst nämlich die Scoutlist aufmachen und gucken, ob eine von meinen Kaufempfehlungen eventuell dein Team an den letzten beiden Spieltagen noch verstärken könnte. Einkaufswagen. Ich gehe rein im 4-3-3 und gehe mit Timon Weiner, der jetzt dreimal in Folge 0 gespielt hat. Den gibt es bei uns leider nicht mehr. Den hat nämlich Bench in seinem Team. In der Abwehr gehe ich wie letzte Woche mit Marco Ivesic, in der IV mit Friedrich Müller, der für Pauli starten durfte bei Dresden und 127 Punkte gemacht hat. Kostet weniger als eine Mio, wenn der nochmal startet, also nochmal relevant gegen Braunschweig. Mike Nawrocki, der zwar sehr teuer ist mit 11 Millionen, aber bei Hannover jetzt zurückkehren dürfte. Und Raul Petretta spielt mit Darmstadt gegen Preußen Münster, kommt über links hinten. Wenn da ein guter Sieg für Darmstadt drin ist, kann er auf jeden Fall auch einen grünen Balken mitnehmen und kostet nicht viel. Im Mittelfeld gehe ich mit Niklas Schmidt, Philipp Bilbia, weil ich glaube, dass Paderborn jetzt gegen den KSC ist richtig, gell?
Ja, ja.
Liefern muss und dementsprechend Bilbia als Scorer relevant ist. Ich gehe mit Aaron Keller in Berlin, der letzte Woche 90 gespielt hat gegen Nürnberg. Und im Angriff gehe ich mit Alex Bernhardsson, den ich noch nicht als Starter für die kommende Woche sehe, aber eventuell für den 34. Spieltag. Ich gehe mit Daisuke Yokota, weil Hannover das Team ist, das bisher die meisten Elfmeter zugesprochen bekommen hat mit 10 Stück und der den letzten verwandelt hat. Und ich gehe mit Yosuke Furukawa, weil er starten könnte bei Darmstadt. Ihr seht also dreimal Darmstadt mit drin. Ich glaube, Darmstadt zerlegt Preußen Münster nochmal.
Das ist stark, Junge. Sehr gut.
Dann letzter Tagesordnungspunkt, Tusche, Ergebnistipps. 33. Spieltag. Juhu!
Der Papa ist da. Warte, warte, warte. Also, fangen wir an mit Kaiserslautern Bielefeld. Da tippe ich 1-1.
Ich sage 1-2, Bielefeld gewinnt auswärts.
Paderborn Karlsruhe 3-1.
2-1.
Braunschweig Dresden tippe ich 0-1.
0-2.
Bochum Hannover tippe ich 1-2.
Sticht.
Kiel Magdeburg 2-2.
1-2.
Ja, Mann, du tippst den Auswärtssieger, bist du besoffen oder was? Hey, übrigens, dieser Spieltag haben wir, letzten Spieltag habe ich getippt, kein Auswärtssieger und das war so.
Ja, ist richtig. Ja. An diesem Spieltag tippe ich nur Auswärtssiege und es wird so sein.
Nürnberg-Schalke 2-2.
1-2, Auswärtssieg.
Dann Düsseldorf gegen Elversberg 1-1.
0-2, Auswärtssieg.
Hertha Fürth 2-1.
1-1.
Und Münster-Darmstadt 2-2.
1-3, Auswärtssieg.
Und mein, Tusche. Möchtest du MVP anfangen oder ich?
Ich muss kurz nochmal den Spieltag aufmachen und gucken, wen ich da sehe. Ich würde natürlich sehr gerne jemanden von meinen Spielern nehmen, weil ich mich da doppelt freuen würde, wenn die gut performen. Lass mich mal schauen. Boah, also ich will ja gewinnen und ich hätte einen im Kopf. Ist mir egal, Tusch, ich sag's einfach. Ich mach den S-Move und ich gehe...
Warte. Ja. Ich schreibe meinen auf, nicht, dass wir dieselbe Idee haben.
Kann sein, aber ich glaube nicht. Es würde nämlich mit deinen Tipps beißen.
Achso, okay, na dann. Aber ich spiele. Ich
aber notiere gerne.
Habe ich?
Ich mache es mir ganz leicht. Ich gehe mit Lukas Petkov.
Okay, dann haben wir nicht die richtige Idee. Oder ich nehme Bilbia.
Oh, okay.
Bilbia mit einem gemütlichen Dreierpack. Anton, ich wünsche dir wie immer viel, viel Pech. Es hat wieder Spaß gemacht, mein Schatzi. Ich freue mich auf nächste Woche und gucke, wer dann wirklich mit der Pole Position in unserer persönlichen Wette in den letzten Spieltag geht.
Tusche, ich sag's dir bierernst, nächste Woche bin ich vor dir.
Kurz eingeschlafen. Anton!
Ich wünsche dir was, Tusche. Ciao, bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und diskutiere mit uns in den Kommentaren über die aktuellen Themen der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.